Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich auch ganz riesig, dass wir hier in Dresden sein dürfen und dass wir morgen und am Sonntag dann gemeinsam die ersten beiden Dramen Steiners erleben können. Und gerade dieses gemeinsame Erleben ist das ganz Tolle und Wichtige. Wir sind jetzt seit 7 Jahren im Grunde beschäftigt mit den Dramen, sind mittlerweile durch alle 4 Dramen durchgegangen, haben so einen ersten Durchgang gemacht. Und ich habe meinen Leuten immer gesagt, so, jetzt fängt es erst so richtig an, jetzt beginnt es erst richtig. Jetzt haben wir einmal eine Grundkenntnis uns des Ganzen erworben. Es ist nämlich wirklich eine ungeheure Tiefe drinnen. Und die kommt erst heraus, wenn man sich das wirklich über Jahre erarbeitet, erspielt, erlebt, dann beginnt man langsam etwas, verstehen kann man nicht sagen, aber man beginnt etwas zu ahnen von der Kraft, die darinnen liegt, von der geistigen Kraft, die darinnen liegt und die den Menschen innerlich verändert, weiterentwickelt, ihm hilft, sich weiterzuentwickeln. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich glaube, jeder von uns ist durch eine gewaltige Entwicklung durchgegangen in der Zeit, seit wir mit diesen Dramen leben dürfen. Das Wichtige ist, mit ihnen zu leben. Es ist also nichts, was man einfach liest und dann sagt, aha, ich weiß jetzt, worum es geht. Und ich gestehe dann ganz ehrlich, als ich vor vielen, vielen Jahren erstmals die Dramen gelesen habe, habe ich mir unheimlich schwer damit getan, habe mir gedacht, ja, um was geht's eigentlich? Was bedeutet das alles? Und bin an den meisten Stellen darauf gekommen, ich habe eigentlich keine Ahnung, um was es geht. Ich habe nur gespürt, es berührt mich, es betrifft mich irgendwo. Und mit der Zeit, wenn man sich damit beschäftigt, tauchen dann plötzlich immer wieder neue Dinge auf, die einem die Sache erhellen. Da und dort ein Lichtblitz, der kommt. Und das ist das Wunderbare, das mitzuerleben. Und man kann es eigentlich ganz real am besten miterleben, wenn man es gemeinsam, die Menschen, die es auf der Bühne tun und die unten es betrachten, wenn da ein gemeinsames Erleben da ist, dann entsteht plötzlich Momente, die etwas Magisches haben, möchte ich sagen, wo wirklich ein Licht aufgeht und einem Dinge klar werden, die einem vorher überhaupt nicht klar waren. Und das muss man einfach abwarten können. Man braucht also einfach eine unheimliche Geduld mit diesen Dingen. Und man muss sagen, ja, vielleicht brauche ich das ganze Leben oder mehrere Leben sogar dazu, um immer wieder Neues daraus schöpfen zu können. Und wenn Steiner sagt, eigentlich liegt die ganze Anthroposophie drinnen, so stimmt das mit Sicherheit. Und man kommt aber nicht gleich drauf, weil vielleicht so dem Text nach steht vieles gar nicht scheinbar drinnen, von denen Rudolf Steiner dann in so vielen anderen Vorträgen spricht. Und doch wird man mit der Zeit genau auch auf Fragestellungen geführt, die Steiner dann in anderen Vorträgen sehr ausführlich besprochen hat. Also es ist das Wichtige eigentlich auch, das, was zwischen den Zeilen lebt und wirkt. Das taucht mit der Zeit auf. Und noch viel mehr als bei jedem anderen Theaterstück, wenn man es überhaupt so nennen darf, ist eben das, dass es einen innerlich berührt und innerlich betrifft. Nicht wahr? Bei jedem Theaterstück, das man spielt, nimmt man etwas mit. Von jeder Rolle, die man gespielt hat, nimmt man etwas mit. Aber hier steigert sich das um ein Vielfaches. Um ein Vielfaches, was das im Inneren bewirkt. Und also das heißt, haben Sie Geduld mit diesen Dramen, möchte ich Ihnen damit nur zum Eingang sagen. Versuchen Sie nicht, das jetzt von A bis Z verstehen zu wollen, gleich am Anfang. Das geht einfach nicht. Das geht einfach nicht. Was ich Ihnen jetzt geben kann, ist so ein bisschen eine Leitlinie dazu, warum es in groben Zügen geht und ein paar Andeutungen, welche Bedeutung dahinter steckt. Herr Steiner ist bei der Pforte der Einweihung, also bei dem ersten Drama, das er geschrieben hat, ausgegangen von Goethes Märchen, von der grünen Schlange und der schönen Lilie. Er hat gefunden, es müsste für unsere Zeit ein Mysteriendrama geschaffen werden, das aber eben für unser Zeitalter gültig ist. Er hat ja vorher schon inszeniert das Drama von Eloisis, das von Édouard Jurer geschrieben oder rekonstruiert wurde. Aber das ist eben ein Mysteriendrama, das für die griechisch-lateinische Zeit, also für eine Zeit, die schon etwas hinter uns liegt, gültig war. Und dieselben Formen sind heute nicht mehr ganz so passend, sondern muss denselben geistigen Gehalt vielleicht, aber doch in neue Formen gießen. Und Sie wissen wahrscheinlich, die sich ein bisschen schon mit Steiner beschäftigt haben, dass er sehr, sehr viel aus Goethes Märchen geschöpft hat oder gesehen hat, dass unheimlich viel geistiger Hintergrund da drinnen liegt, der Goethe sicher nicht voll bewusst war. Aber er hat eben aus diesem geistigen Erleben heraus trotzdem seine Bilder geschaffen. So ist es ja beim Künstler oft, dass er gar nicht ahnt, was alles an Tiefe drinnen ist in den Dingen, die er tut und die er macht. Ja, selbst Steiner hat immer wieder gesagt, ich wusste nicht, wie das weitergehen wird, das Stück. Es hat sich im Grunde von Tag zu Tag ergeben, denn die Probenarbeit war teilweise so, dass er in der Nacht den Text des Bildes verfasst hat und dann am nächsten Tag haben sich die Schauspieler am Anfang das noch händisch abgeschrieben und dann ist man zur Probenarbeit gegangen. Und so ging das von Tag zu Tag weiter und die Leute haben immer wieder auch gesagt, und Steiner selber, ich war überrascht, wie es dann weitergeht. Also das heißt, es ist nicht ein fertiger Plan und man sieht nicht das ganze Panorama fix und fertig vor sich, sondern es ist etwas, was erst in vagen Konturen da ist und dann immer deutlicher wird. Und Goethes Märchen war eben schon so auch so ein, zwar Gesamtbild, aber noch ein sehr, sehr vages Gesamtbild, wenn man so will. Eine Imagination, in der im Grunde alles das auch drinnen liegt, was später Rudolf Steiner als Anthroposophie gegeben hat. Aber noch halt in sehr, sehr vagen Konturen. Und als Steiner dann daran gegangen ist, sich dieses Märchen herzunehmen und es für die Bühne zuzubereiten, denn das wollte er zunächst. Er hat gesagt, in diesem Drama liegt Geistiges so vor, wie es für unsere Zeit, für unser heutiges Bewusstsein gut fassbar ist. Also möchte ich eigentlich das als Mysteriendrama auf die Bühne stellen. Und er hat sich dann damit beschäftigt, hat zu schreiben begonnen und wie es so ist in der Kunst, wenn die Kunst lebt, dann kommt es in Bewegung und die Dinge entwickeln sozusagen ihren Eigenwillen. Das heißt, sie sprechen ihren eigenen geistigen Charakter aus und dann wird das Ganze plötzlich etwas anderes. Und es verändert sich. Das heißt, es ist immer weiter von Goethes Märchen weggekommen, obwohl die Grundstruktur immer noch da ist. Aber es sind also noch viel deutlichere Akzente da, die die Dinge mehr zu Bewusstsein bringen. Und das ist das Wichtige, dass wir heute, wenn wir an Geistiges herangehen, versuchen, so weit wie möglich mit dem Bewusstsein mitzugehen. Bewusstsein heißt aber nicht abstrakter Intellekt, ganz und gar nicht. Sondern Bewusstsein heißt ganz wach die Dinge erleben und spüren und nicht gleich zu sagen, was bedeutet das? Aha, was hat Steiner vielleicht dazu gesagt? Was bedeutet diese Szene? Was bedeutet diese Figur? Wir haben am Anfang der Probenarbeiten oft die Frage gehabt, ja, was bedeutet das? Was will Steiner damit sagen? Habe ich gesagt, keine Ahnung, ich weiß es nicht, wir werden schon drauf kommen. Und noch ein Jahr oder noch zwei Jahren sind wir darauf gekommen und es war ganz anders, als wir es erwartet haben. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, man muss sich wirklich Zeit und Muße nehmen, die Dinge selbstständig leben zu lassen. Wenn man sie schon fertig in Verstandesbegriffe gefasst hat, macht man die Sache eigentlich tot im Grunde. Und dann lebt nichts mehr und dann kommt nachher auch nicht mehr vor, als man vorher schon verstanden hat. Dann lebt nichts. Also dieses Leben darin, dieses Erleben ist ganz wichtig. Und daher finde ich, dass die Dramen Steiners ein unheimlich lebendiger Zugang zur Anthroposophie ist. Und das ist für die Anthroposophie so wichtig, denn wo sie nur Kopfwissen bedeutet, wo man von mir aus zitieren kann, aus der Gesamtausgabe Steiners, dieses und jenes, da hat Steiner das gesagt, da hat er jenes gesagt, da kann man vielleicht unheimlich viel wissen, aber erlebt hat man deswegen wahrscheinlich noch gar nichts. Sondern erleben heißt, ich muss mich ganz unvoreingenommen, ganz im Grunde ohne Vorwissen herantasten und sagen, wie spricht das zu mir, wie spricht das zu meinem Herzen und wie steigt dann etwas allmählich aus dem Herzen auf und wird dann auch oben langsam in klaren Gedanken gefasst. Man merkt das, ich unseren Schauspielern immer sehr aufmerksam zu und ich merke, wie von Vorstellung zu Vorstellung einzelne Passagen immer klarer auch gesprochen werden. So beim ersten Lesen denkt man sich, aha, und was war das jetzt? Ich verstehe kein Wort. Kein Wort. Ich kenne zwar die Worte, die kommen mir bekannt vor, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und mit der Zeit plötzlich muss man nicht mehr nachdenken, überhaupt nicht, sondern man hört den Satz und es ist ganz klar. Aber den Moment muss man erwarten können. Das heißt, im Hören unmittelbar ist zu verstehen, in diesen Dramen liegt in Wahrheit auch eine unheimliche Gedankenklarheit drinnen. Das ist der große Sprung, der auch jetzt von Goethe zu Steiner geschehen ist. Bei Goethes Märchen sind es Bilder. Die Bilder sind wunderbar und sie sprechen zum Herzen ganz deutlich, sie berühren ganz intensiv, aber es in Gedanken zu fassen, da muss man sich sehr damit beschäftigen und der Text als solches legt einem diese Gedanken nicht unmittelbar nahe. Bei Steiners Text ist es auch so, dass zuerst einmal die Bilder sprechen, die berühren das Herz, aber dann kommt man nachher mit der Zeit darauf, die Sätze sind absolut gedankenklar. Auch wenn man das beim ersten Lesen überhaupt nicht merkt. Und es ist sicher ein weiter Weg, und den sind wir noch nicht zu Ende gegangen, sicher noch lange nicht zu Ende gegangen, aber das Ende wäre, dass man es hört und sofort versteht, aber mit einem höheren Verstehen. Das heißt, dass es die Seele hell macht. Dass das Licht zu leuchten beginnt und da muss man immer nachdenken darüber. Nachdenken heißt immer, ich denke über etwas, was schon im Grunde vergangen ist, was schon abgestorben ist. Die Kunst ist, im Moment des Geschehens mitzuleben und das in klaren Gedanken auch mitzuerleben. Das ist sozusagen der Gipfelpunkt, der dorthin kommt. Und das wird wahrscheinlich noch, ich sage einmal, Generationen vielleicht sogar dauern, bis man das bei dem ganzen Drama durchgehend von A bis Z so erlebt, dass das jeder Mensch, der es hört, so fassen kann. Und ich habe mir bewusst bei unserer Inszenierung als Publikum immer Menschen vorgestellt, die zwar offen für diese Dinge sind, die aber keine Vorkenntnisse mitbringen, die also nicht notwendigerweise Anthroposophen sind, sondern ich habe mir vorgestellt Menschen, die einfach suchen nach dem Geistigen und Anregungen dazu suchen und es müsste irgendwie gelingen, die Dinge so zu gestalten, so hinüberzubringen, dass die Menschen spüren, das geht mich etwas an, das berührt mich, das hat mit meinem Leben etwas zu tun. Und weil die Mysteriendramen Steiners sind eben anders als die antiken Mysteriendramen etwas, was im Grunde für jeden heutigen Menschen zugänglich sein sollte. Also nicht nur für eine speziell auserwählte Gruppe von Eingeweihten oder angehenden Eingeweihten, sondern von Menschen, die nichts anderes haben als eine Suche nach dem Geistigen. Und die das Herz dafür offen haben. Ich meine, wer es ganz verschließt, wird natürlich nichts damit anfangen. Aber wer das Herz öffnet, wird darin etwas finden können. Und das möchte ich Ihnen nur so zur Einleitung als Gedanke mitgeben, worum es da geht bei der ganzen Sache. Jetzt möchte ich ein bisschen einen Bogen spannen, wie die Bilder ablaufen. Es beginnt einmal interessanterweise nicht gleich mit dem Stück selber, sondern es beginnt mit einem Vorspiel. Und dieses Vorspiel ist schon sehr interessant, weil es genau das thematisiert, das Verhältnis des Anthroposophen oder des geistig Suchenden zu einem sehr befreundeten Menschen, der aber außerhalb dieser Weltanschauung, dieser Geistesanschauung steht. Und es sind zwei Personen, es ist die Sophie, die also ganz in diesem Geisteswissenschaftlichen drinnen lebt und daraus ihre Kräfte zieht, findet, dass sie darin gerade die geistigen Kräfte findet, die auch die Möglichkeit geben, ihre Kinder so zu erziehen, dass sie nicht nur für das äußere Leben tüchtig werden, das natürlich auch, denn das ist ganz wichtig. So in Parenthese sage ich dazu, dass das ein ganz großes Thema auch der Mysteriendramen ist. Wenn man alle vier in der Überschau hat, sieht man, dass im vierten Drama ganz besonders es immer mehr darum geht, diese geistigen Erlebnisse und Erkenntnisse wirklich ins praktische Leben hineinzuführen. Es ist also nicht etwas, was man nur im abgesonderten Stübchen am Sonntag oder an einem anderen Tag irgendwo fern der Welt ausübt, sondern die Kräfte, die man da hereinholt, auch wenn man sich vielleicht zeitweise zurückzieht, dienen dazu, um hier in unserer Welt zu wirken. Diese Welt umzugestalten, so dass sie zu einem Bild des Geistigen wird. Weil dass die einzige Möglichkeit für uns Menschen ist, auch unser Ich, unsere Geisteskraft zu entwickeln. Wir können sie im Grunde nur hier entwickeln. Wenn wir das Geistige hier wirklich auf die Erde herunterbringen, dadurch entwickeln wir unser Ich. Das ist das große, großartige des Menschen überhaupt, dass er der kleine werdende Gott ist. Ja, ich sage dieses große Wort, aber der Christus hat es auch gesagt. Er hat gesagt, ihr seid Götter. Naja, so winzige halt noch. Aber es steht ganz deutlich, im Johannesevangelium steht es drinnen, ihr seid Götter. Das sagt der Christus selbst. Das heißt, wir gehen einen Weg dazu, schöpferisch geistige Wesenheiten zu werden, die aus der Freiheit heraus schaffend in die Welt treten. Und das tun wir hier mitten in der festesten Erdenwelt drinnen. Und dadurch erwacht aber auch ein ganz starkes Bewusstsein, kann erwachen, und vor allem entsteht eine ganz gewaltige Möglichkeit zur Freiheit des Menschen. Das ist das Neue. Wir unterscheiden uns dadurch im Grunde von weit höheren Wesenheiten, die über uns stehen. Also auch wenn wir noch so ganz kleine Wesenheiten sind, aber wir haben eine ganz besondere Qualität. Denn nicht nur, wenn Sie schauen, wie Steiner die Entwicklung der Menschheit schildert, der Welt überhaupt schildert, dann gibt es da eine ganze Hierarchie von geistigen Wesenheiten, die über dem Menschen stehen, und wenn die Entwicklung so geht, sieht man die Perspektive, dass auch der Mensch einmal eine Stufe höher steigen wird, vielleicht irgendwann einmal ein engelartiges Wesen werden wird, und wenn man das betrachtet, könnte man sagen, naja, das geht halt jetzt immer weiter, es kommen immer wieder neue Wesen nach, die steigen eine Stufe auf, und so geht es halt endlos, immer im gleichen Sinne weiter, aber es geht nicht immer im gleichen Sinne weiter, sondern wenn wir eine Stufe höher steigen, werden wir ganz andere Qualitäten haben als die Engelwesen, die heute um uns sind. Ist gar nicht wertend gemeint, aber andere Qualitäten auf jeden Fall. Also es ist nicht immer die Wiederholung des Gleichen. Es ist also ganz stark in der Anthroposophie und eben auch in den Mysteriendramen drinnen der Gedanke der Entwicklung. Das heißt, im Geistigen gibt es immer wieder neue Perspektiven, die auftauchen. Und durch jeden einzelnen Menschen kommt so etwas herein. Und daher ist es so wichtig, finde ich, dass wir uns dieser menschlichen Möglichkeit bewusst werden. Denn was insgesamt als geistige Leistung der Menschheit für die Welt zustande kommt, das hängt an jedem Einzelnen. Und da jeder einzelne Mensch ein Individuum ist, oder zumindest im Begriff ist zu werden, so kann jeder einzelne Mensch einen unverwechselbaren Beitrag dazu leisten. Und wenn er ihn nicht leistet, dann fehlt dieser Beitrag. Das Individuelle, das dieser eine Mensch einbringen kann in die Welt, ist nur durch ihn da und durch niemand anderen. Und wenn wir es versäumen, es zu tun, dann fehlt der Welt etwas. Das heißt, sie schöpft nicht die vollen Möglichkeiten aus. Und die Mysteriendramen sind also eine ganz starke Anregung, das auszuschöpfen, die eigenen Möglichkeiten auszuschöpfen, zu sagen, ja, wir sind noch so klein und es ist gut, uns dessen auch immer bewusst zu werden, darum ist so wichtig der Humor auch. Humor heißt, dass man über sich selber lachen kann und sagt, ja, wir sprechen von höchsten Geisteswelten, aber deswegen sind wir noch lange nicht dort. Das ist eine sehr, sehr ferne Perspektive. Wir sind noch so klein. Also der Weltenhumor schaut uns da aus dem Bild so wunderbar an. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen von der Statue des Menschheitsrepräsentanten, da links oben diese geflügelte Figur, die da so neckisch hervorschaut. Das ist der Weltenhumor. Den hat Steiner ursprünglich gar nicht geplant, dorthin zu setzen, aber man hat dann das Gefühl gehabt, der Figur fehlt etwas. Und plötzlich sprang dort der Weltenhumor hervor. Der ist ganz wichtig. Und der ist auch wichtig für das Verständnis dieser Dinge und für das richtige, ehrliche Erleben dieser Dinge. Nichts ist schlimmer, als wenn man an so wirklich hochgeistige Dinge herangeht mit einer gewissen, ich möchte sagen, wenn ich es boshaft sage, mit einer gewissen Scheinheiligkeit. Scheinheiligkeit heißt, ach, ich habe mich jetzt schon 30 Jahre mit Anthroposophie beschäftigt und schwebe schon in weiß Gott welchen Höhen. Dann sage ich, das kann irgendwie nicht stimmen. dann muss man sich bewusst werden, wie wenig man noch erreicht hat in Wahrheit. So viel kann man gar nicht gemacht haben in seinem Leben, wie wenig man gemacht hat. Nicht wahr? Und wenn man die Geschichte auch der Anthroposophie betrachtet, sieht man, wie viele menschliche Konflikte es gab und wo man sieht, wie viel jeder Einzelne noch auf dem Weg gehen muss, dass man wirklich zu einer freien geistigen Gemeinschaft kommt, die miteinander und nicht gegeneinander arbeitet. Das ist unheimlich schwierig. Denken Sie nur, was da alles passiert ist in der Geschichte der Anthroposophie selber. Das ist jetzt gar keine Kritik, sondern es zeigt nur, wie schwer und wie weit dieser Weg ist, den wir zu gehen haben. Und Steiner hat sicher die besten Menschen um sich versammelt, die ihm zugänglich waren irgendwo. Also es waren die Auserwähltesten sozusagen. Und auch da gab es mehr als genug Schwierigkeiten. Das müssen wir ihm zur Kenntnis nehmen. Das muss man nicht beschönigen, man muss auch nicht traurig sein darüber. Es ist einfach, Schritt für Schritt müssen wir weitergehen. Und gefährlich wäre es aber, sich schon ans Ziel zu träumen und zu vergessen, dass wir hier arbeiten müssen daran und uns auch nicht weiter darum bekümmern, wenn wir mal stolpern und wieder stolpern und einen Fehler machen. Ja, das wird immer passieren. Die ganze Geschichte der Mysteriendramen, die da drinnen erzählt wird, zeigt Menschen, die immer wieder stolpern. Also keiner dieser geistig strebenden Menschen, die darin vorkommen, gehen so einen ganz geraden Weg ohne Stolperstein, sondern es gibt riesige Stolpersteine drinnen. Stolpersteine, wie man dann im Laufe der vier Dramen sieht, die über verschiedene Inkarnationen sich in ihrer Wirkung durchziehen und mit denen wir rechnen müssen. Und diese Vergangenheit holt uns irgendwann ein. Der Gedanke der Wiedergeburt, der wiederholten Erdenleben ist ein ganz zentrales Thema auch in diesen Mysteriendramen drinnen. Also es geht um eine Schicksalsgemeinschaft von Menschen, die durch mehrere Inkarnationen schon miteinander Kontakt hatten, dadurch miteinander verbunden sind, dadurch auch teilweise in starke Konflikte miteinander kommen, wo starke Gegensätze auch aufbrechen können und trotzdem geht es Schritt für Schritt weiter. Aber das erste eben in dem Vorspiel, was thematisiert wird, wie begegnet der geistig Strebende dem Menschen, der noch ganz außen steht und der also nur ein Bewusstsein für die äußere Welt hat. Und es gibt also da die Sophia und die Estella. Die Estella ist also die, die mehr für das Äußere da ist und die sagt, du mit deinen versponnenen Ideen, mit denen man nichts anfangen kann, das ist alles nur abstraktes Kopfwissen. Sophia sagt dann, ja, für dich mag es so erscheinen, dass es nur abstraktes Kopfwissen ist. Für uns ist es erlebte Kraft. Und Kraft, die ich auch überall in der Natur spüre. Aber du durch dein Bewusstsein kommst eben an diese Seite des Gedankens noch gar nicht heran. Nicht wahr? Denken kann sehr unterschiedlich sein. Abstraktes Denken ist tot, ist blass, ist viel weniger real als die Dinge, die wir mit Händen begreifen und mit Augen sehen können. Wenn man ins lebendige Denken eintaucht, dann ist es etwas, was noch realer ist als der härteste Stein. Das können sich wenige Menschen heute vorstellen. Und doch hat Steiner genau den Weg dorthin gesucht, schon in seinen philosophischen Werken. Denken Sie an die Philosophie der Freiheit zum Beispiel. Da geht schon der Weg dorthin, das Denken zu erleben. Und zu erleben als eine Kraft, die stärker ist als das äußere Materielle. Aus dem das äußere Materielle eigentlich als, wenn man will, Abfallsprodukt heraus erst entstanden ist. Und das ist natürlich dem Denken unserer Zeit noch sehr schwer nachvollziehbar. Aber auch dahin möchten diese Dramen das Auge lenken, dazu mit ein Gefühl dafür zumindest zu entwickeln. Dass das, was wir im Inneren erleben und am klarsten eben im Denken erleben, aber ein Denken, das zugleich von Gefühl durchdrungen ist, das zugleich durchdrungen ist von ganz starkem schöpferischen Willen, denn lebendiges, wirklich geistiges Denken ist nicht bloß logische Ableitung, sondern es ist ein kreativer, schöpferischer Akt. Und in einem kreativen, schöpferischen Akt kommt es auf den Willen an. Da kann nicht vorher vorberechnen, so und so und so und so, aha, und dann kommt, ist gleich das und das heraus, sondern da muss ich gestalten können im Denken. So wie ich als Künstler eigentlich arbeite. In diesem Sinne sind diese Mysterien der Armen eben auch Gedankenkunstwerke. Aber diese Seite des lebendigen Denkens, das also gleich ist den Keimkräften in der Natur, das in den Pflanzen wirkt, das in den Tieren gestaltend wirkt, das in der ganzen Welt gestaltend wirkt, von dem hat Estella eben keine Ahnung. Und so trennen sich am Ende die beiden Freundinnen, die sich seit der Schulzeit kennen, müssen bekennen, ja, wir wollen Freunde bleiben, aber in Wahrheit verstehen tun wir einander nicht. Also wir sind durch eine Kluft getrennt. Und was Estella natürlich auch noch der Sophia vorwirft, ja, also du bist ja vielleicht etwas anderes, aber ich kenne viele Leute aus einem Kreis, die also sehr hochmütig auf andere herabschauen und uns deutlich zu kennen geben, ja, ihre Weltanschauung ist natürlich die weit überlegene. Wenn andere Menschen zusammenkommen, kann man nur sagen, ja, du bist halt dieser Meinung, ich bin jener Meinung und dann kann man damit leben, aber ihr stellt euch ja immer darüber, ihr wisst alles besser irgendwo. Und das ist genau der Eindruck, den wir nicht in der Welt erwecken sollten, dass wir vom Kopf her alles besser wissen als die anderen, sondern dass wir einfach Verständnis auch haben für die anderen Menschen. Und wenn man über Geistiges spricht, muss man eigentlich immer so sprechen, dass man den anderen Menschen irgendwie erreichen kann. Nicht ihn zu belehren von oben herab, sondern versuchen sozusagen auf seine individuelle Stufe zu steigen, ich sage gar nicht herabzusteigen, sondern hinzugehen zu ihm und die Worte zu finden, die für ihn gerade passen. Das ist vielleicht auch das Geheimnis des Geisteswissenschaftlichen und das ist sicher das, was Rudolf Steiner ganz besonders stark hatte, dass er, wenn jetzt so ein ganzer Saal von Menschen versammelt ist, dass er gespürt hat, wie muss ich zu denen jetzt sprechen. Und wenn er denselben Vortrag woanders hält, vielleicht einen Tag später, spricht er ganz anders. Ganz anders, vielleicht sogar so, dass es einem als Widerspruch erscheinen kann, weil am einen Tag sagt er so und am anderen Tag sagt er scheinbar das genaue Gegenteil davon. Und beides ist richtig. Beides ist richtig, weil es aus einer anderen Perspektive gesehen ist. Das ist lebendiges Denken, das immer in Bewegung bleibt, das die verschiedensten Positionen einnehmen kann. Also Geistiges lässt sich nicht in eine fertige Formel fassen, niemals. Oder wenn, dann muss man es sofort wieder auflösen im Grunde. Das kann man höchstens machen, um sich es ganz zu Bewusstsein zu bringen. Dann schreibe ich mir die Formel von mir aus nieder und dann kann ich es am besten gleich wieder zerknüllen und in den Papierkorb werfen und sagen, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Es fängt immer wieder von vorne an. Es, nur dort, wo es im unmittelbaren Augenblick erlebt wird, dort ist es echt. In dem Moment, wo es fertiges Wissen geworden ist, ist es tot. Also dieses immer wieder neue Herankommen. Ins erste Bild gehen wir dann hinein, also nach diesem Vorspiel. Sie müssen sich die Szene so vorstellen, es ist jetzt offenbar, hat sich abgespielt in dem Kreis, zu dem auch die Sophia, nein, nicht die Sophia, Verzeihung, die Maria gehört. Ich habe mich jetzt deswegen versprochen, weil die Person, die unsere Maria spielt, auch zugleich die Sophia spielt. Wir haben das zusammengezogen, also stört für das Stück überhaupt nicht, ist sogar irgendwie passend, weil beide aus der gleichen Richtung irgendwo kommen. Also Maria ist eine der Hauptpersonen des Dramas, eine, die sehr weit geistig fortgeschritten ist, bereits bedingt durch ihre früheren Inkarnationen auch. Sie hat einen Geisteslehrer, wenn man so will, das heißt einen Menschen, der sie berät, wenn sie Fragen auf ihrem geistigen Weg hat. Denn man muss auch immer bedenken, ein Geisteslehrer ist einer, der den Schüler mit größtmöglicher Freiheit behandelt und nicht sagt, du musst das tun und du musst das tun und du musst das tun. Er kann eigentlich nur raten und er kann nur Rat geben dann, wenn auch der Mensch fragt danach. Wenn der Mensch keine Frage am Herzen hat, kann man nicht sprechen. Dazu Steiner hat das doch so oft gesagt, ja, ich konnte bestimmte Dinge nicht geben, weil mich niemand danach gefragt hat. Ja, es hat nämlich überhaupt keinen Sinn, selbst die größten Weisheiten Menschen zu präsentieren, die sich dafür gar nicht interessieren, für die das keine innere Frage ist. Dann hören sie es zwar äußerlich, aber es betrifft sie nicht, es berührt sie nicht, es geht sie nichts an sozusagen. Es muss eigentlich im Herzen, muss die Frage entstehen. Die Frage ist das ganz Wichtige. Und dann kann man Rat geben, ganz freilassend. Das muss ja dann jeder selber entscheiden, was er tut oder nicht tut. Und dieser Geisteslehrer der Maria und dann später immer mehr auch die anderen Protagonisten des Dramas berät, ist Benediktus. Dieser Benediktus hat am Anfang des ersten Bildes ganz offenbar einen Vortrag gehalten über geistige Themen. Näheres wird darüber nicht gesagt. Die Szene spielt sich also gerade ab, nachdem dieser Vortrag zu Ende gegangen ist. Und als erster kommt Johannes auf die Bühne. Also er kommt aus dem Vortragssaal heraus, kommt auf die Bühne, setzt sich auf einen Stuhl und man sieht ihm schon im ersten Moment an, dass er ziemlich niedergeschlagen ist. Johannes ist Maler, wie gesagt, und ist befreundet mit Maria. Die beiden sind also sehr eng miteinander verbunden und er hat ganz stark aufgenommen die geistigen Impulse, die ihm diese Maria geben kann. Und die haben ihn innerlich unheimlich belebt und haben ihm eine ganz neue Perspektive der Weltsicht gegeben. Aber er merkt auch immer mehr, dass seine künstlerischen Schaffenskräfte wie gelähmt sind. Eine ganz interessante Wirkung. Man denkt sich doch jetzt, also wenn ein Mensch mit dem Geistigen in Berührung kommt, dann müsste das doch seine Kräfte befeuern und man müsste sofort spüren, dass da etwas weitergeht in seiner Entwicklung. Und es ist aber offenbar sehr zwiespältig. Ja, warum ist es zwiespältig? Es ist deswegen zwiespältig, weil alles das, was wir uns an unbewussten Fähigkeiten, Kräften mitnehmen, die wir noch nicht bewusst mit unserem Ich erfasst haben, die vielleicht unbewusste Talente, Anlagen sind, die wir mitbringen, die wir aber nicht bewusst handhaben können, die werden in dem Moment, wo ich bewusst am Geistigen arbeite, fallen in gewisser Weise von mir ab. Ich muss mir erst mit Bewusstsein neu das erwerben, was ich vorher vielleicht als Naturanlage hatte. Das heißt, es gibt zwei Wege, wie das Geistige im Menschen wirken kann. Der alte Weg ist der, dass es sozusagen durch unsere ganze menschliche Natur, aber unbewusst in uns gewirkt hat, in manchen Menschen stärker, in manchen Menschen weniger, sicher bedingt auch durch ihre früheren Erdenleben, aber die Kräfte sind einfach da und der Mensch weiß nicht, woher sie kommen. Sie wirken unbewusst in ihm. Und das Neue, was namentlich jetzt mit unserem gegenwärtigen Bewusstseins-Seelenzeitalter zusammenhängt, ist, dass der Mensch das Geistige bewusst ergreift. Dann verschwinden aber die unbewussten Kräfte. Da gibt's also, es funktioniert also in der Regel nicht so, dass man so wunderbar gleitend übergeht vom einen ins andere, sondern in der Regel erlebt man, dass einmal in den alten Fähigkeiten, die man hat, ein Einbruch zu erleben ist. Und damit sich das Neue entwickeln kann, vor allem auch deswegen, weil diese alten Kräfte, auch wenn sie sehr hohe Kräfte sind und wenn sie zum Beispiel im Künstlerischen sehr wirksam sind, sind ihnen aber trotzdem beigemischt auch, naja, sage ich mal, die Kräfte der Widersacher irgendwo. Es sind nicht immer ganz reine Kräfte, die wir haben. Im Künstlerischen zum Beispiel ist sehr viel Luziferisches drinnen. Und Luziferisches, Sie kennen das Luziferische, das Glänzende, Schöne, das für die Kunst eigentlich ganz unerlässlich ist, das den Menschen aber auch unheimlich verführen kann. Und verführen kann in die Sinnlichkeit, sodass er dann plötzlich nur mehr die Sinnlichkeit wahrhaben will und nicht mehr das Geistige dadurch sucht oder als Ausdrucksmittel es für das Geistige nimmt, sondern wenn er in der Begierde nach dem Sinnlichen geradezu hängen bleibt. Wenn man sich vieles selbst heute noch in der Malerei anschaut, denke ich mir, naja, es ist eher mehr luziferische Begierde, die dahinter steckt, was so da drinnen steht. Sehen Sie sich viele Malereien an. Und das sind Kräfte, die der Mensch gebraucht hat. Das Luziferische gibt ihm auch sehr stark sein Selbstgefühl, sein Bewusstsein, ein Einzelner zu sein. Das ist etwas, was unser Ego sehr stärkt. Luzifer stärkt unser Ego. Das brauchen wir, das ist sehr stark auch dann schon in der römisch-lateinischen Zeit aufgekommen. Die ganze römische Kultur beruht auf einer Kultur des Ego im Grunde. Das ist das ganz Zentrale. Bei den Griechen war es noch etwas feiner, aber bei den Römern geht es ganz stark ins Ego. Das heißt, ich bin da, ich will der Erste sein, der Beste sein, der Größte, ich will mir die Welt aneignen. Ich, sage ich, aber eigentlich ist es das Ego, es ist eben noch nicht das schöpferische Ich. Das sind zwei Kräfte, die also ganz diametral entgegengesetzt in Wahrheit sind, das Ego und das Ich. Das Ich ist dieser geistige Kern in uns, das ist diese schöpferische Kraft, die unmittelbar aus dem Geistigen etwas herausholt, etwas Neues dadurch schafft und dadurch die Welt bereichert. Das ist in diesem Sinne die selbstloseste Kraft, die man sich vorstellen kann. Einerseits die individuellste, aber zugleich die selbstloseste, weil es aus diesem schöpferischen Prozess her sich selbst und das, was es schafft, an die Welt verschenkt. Der Geist kann im Grunde nichts anderes tun, als sich verschenken. Da stellen Sie sich eine Quelle vor, die ununterbrochen lebendig sprudelt. Die kann nichts anderes tun, als sich herzuschenken. Da kann ich nicht zustoppeln. Das Ego will aber genau das. Es will etwas hineinnehmen und sagen, das gehört nur mir. Das ist meines. Das sind also zwei große Gegensätze und wir haben beides in uns, wir brauchen auch beides. Im Grunde ist es schon egoistisch, dass ich sage, ich stehe da in meinem Körper, der ist meiner. Und sonst geht es niemand an. Im Geistigen durchdringt sich alles, da gibt es diese Grenzen nicht. Aber hier, wenn wir auf Erden stehen wollen, dann brauchen wir auch dieses Ego. Also das heißt, nur nicht schimpfen nur über den Egoismus, sondern wir brauchen ihn auch. Aber wir müssen rechnen, dass er uns gefährlich wird, wenn er die Überhand gewinnt. Wenn nicht da drinnen zumindest ein kleiner Funke ist, der immer mehr zu glühen beginnt, eine Quelle entsteht, aus der es sprudelt und sprudelt und der Welt etwas geben kann. Aber Ich und Ego stehen oft im Widerstreit miteinander. Und das ist also bei diesem Johannes Thomasius, dem Maler, jetzt gerade in der Anfangssituation des ersten Dramas unheimlich stark, dieses Problem. Also es beginnt eben gerade die Kräfte, die so aus dem Ego herauskommen, da kommen die ersten Sprünge hinein. Und dadurch fühlt er sich geschwächt. Naja, jeder normale Mensch würde sich geschwächt fühlen, wenn plötzlich das, was aus dem Ego ganz normal herauskommt, wo man sagt, ich will das, ich tu das und tu jenes. Wenn das plötzlich nicht mehr so selbstverständlich ist, dann fühlt man etwas wie eine Art Lähmung zunächst. Also das heißt, man kann nicht mehr so unbefangen durch die Welt gehen und sein Ego durchsetzen. Das geht eben dann nicht mehr. Und das merkt man also zunächst als Hindernis auch ganz stark. Und Johannes merkt das im ersten Bild unheimlich stark, wie ihm geradezu sein Ego irgendwo davon rinnt. Weil er ist schon bei dem Vortrag da drinnen gesessen, hat die verschiedenen Menschen studiert und dann jetzt auch in der ganzen Szene des ersten Bildes weiter sitzt er die ganze Zeit ruhig auf seinem Sessel, schaut nur zu wie geistesabwesend und verliert sich eigentlich in den anderen Menschen. Er kann also sehr gut nachvollziehen, was in den anderen Menschen vorgeht. Er sieht ihre Stärken, ihre Schwächen, aber er verliert sich selbst immer mehr. Nämlich er verliert sein Ego in Wahrheit immer mehr. Es ist gar nicht sein Ich, das er verliert, sondern sein Ego rinnt davon, weil er gerade immer mehr in die anderen Menschen eintaucht. Und auch das ist eine Tugend ja, des geistig strebenden Menschen, dass er das kann, dass er wirklich eintauchen kann in die Seele anderer Menschen, dass er sich hineinleben kann, dass er, wie heißt es heute so schön, Empathie empfindet für die anderen Menschen. Sie nicht nur von außen betrachtet und sagt, aha, der ist so groß und aha, schön anzogen ist er und Generaldirektor ist er auch, also ist er ein bedeutender Mensch, sondern wo ich mich hineinlebe in den anderen. Aber die Fähigkeit muss man erst entwickeln, ohne sich zu verlieren. Die Gefahr ist wahnsinnig groß. Es gibt viele Menschen, die sehr, wie sagt man, altruistisch sind, alles für andere tun wollen, aber sich dabei dann verlieren auch. Die Gefahr ist groß. Sie opfern sich auf, aber sie verlieren ihren eigenen Kern. Und das ist ein großes Problem, weil ihnen dann irgendwann auch die Kraft ausgeht, etwas zu geben. Weil sie können nur aus dem kleinen, beschränkten Schatz geben, den sie halt in ihrer Seele haben. Aber wenn nicht immer wieder Neues nachsprudelt aus der Quelle, dann ist irgendwann, wie sagt man modern, die Batterie aus. Dann ist es leer. Und das heißt, man muss dieses Gleichgewicht halten zwischen wie weit kann ich mein Ego schon verströmen lassen und eintauchen, und das muss Hand in Hand gehen mit der Entwicklung der Ich-Kraft im Inneren. Und das ist also ganz stark das Thema für den Johannes. Und Maria umgekehrt bemerkt das natürlich, dass das bei Johannes der Fall ist und dass das offensichtlich geradezu eine Wirkung ist, die sie auf ihn ausübt, was sie zur Verzweiflung bringt, weil sie will ihm ja das Beste, Bestmögliche geben und je mehr sie ihm Geistiges gibt, umso mehr wird er schwächer in Wahrheit, weil er eben nur in sein Ego das aufnimmt, aber nicht sein eigenes Ich noch in Bewegung setzt. Das ist das Problem. Und sie bemerkt es auch, Maria bemerkt es auch bei ihrem Pflegekind. Sie hat also ein adoptiertes Kind, ein Pflegekind, das sehr in Liebe ihr verbunden ist, aber sie merkt auch, je mehr sie es im Sinne ihrer Geisteshaltung erzieht, dass die Naturanlagen, die dieses Kind hatte, dass die schwächer werden, dass die zurückgehen. Und sie ist also verzweifelt darüber, was macht sie falsch, dass das passiert. Und Benediktus klärt sie dann eben später darüber auf. Im dritten Bild ist das dann, dass eben genau das aber notwendig ist, dass das eine Folge ist, so wie ich Ihnen das eben jetzt geschildert habe. Die unbewussten Kräfte, die müssen zuerst versiegen, bevor das Neue entstehen kann. Das ist ein weiter Weg. Ist vielleicht auch der Punkt, warum viele Menschen davor zurückscheuen, so eine bewusste geistige Entwicklung anzustreben, weil es kostet Opfer. Es kostet Opfer. Also man muss sich denken, geistige Entwicklung ist nicht nur, ich schwebe dann im Geistigen und das ist unheimlich beseligend und schön und das Leben wird dadurch immer besser und reicher. Und ja, natürlich hat es diese Perspektive, aber es hat auch die andere Perspektive, dass wirklich harte Seelenkämpfe vor allem auszufechten sind. Dass man in seiner Seele ja geradezu durch die Hölle manchmal geht. Ist ein großes Thema, weil wir von der Dante-Initiative gesprochen haben. Wir arbeiten also gerade auch an Dantes göttlicher Komödie und wollen sie in diesem Jahr noch in dramatisierter Form auf die Bühne bringen. Und wir gehen gerade durch die Hölle, durch das Inferno, das dort geschildert wird. Und das ist unheimlich wichtig, sich bewusst zu sein, wenn man einen geistig strebenden Weg geht, dann geht man auch durch die Hölle. Der Weg zum Himmel sozusagen führt durch die Hölle in Wahrheit. Das ist die Botschaft irgendwo. Es gibt keine Umleitung, keine Umfahrung irgendwo, wo man direkt hinkommen könnte, sondern man muss sich dort durchzwängen, weil das sind eben alles die Dinge, die wir in unserem Ego aus der Vergangenheit noch mitbringen. Auch die Schuld, die wir in früheren Erdenleben auf uns geladen haben, dadurch, dass wir eben unser Ego so entwickelt haben und dadurch anderen Menschen etwas angetan haben, anderen Menschen etwas genommen haben. Alle diese Dinge müssen wir in mühsamer Kleinarbeit loswerden und da müssen wir durch und das können nur wir selber machen. Niemand anderer kann das für uns machen. Wir müssen diesen Weg durchgehen und das erlebt Johannes, das erlebt dieses Adoptivkind, das erleben aber auch alle anderen handelnden Personen. Naja, welche gibt es denn da noch? Da sind zwei ganz interessante Personen, den Professor Capesius und den Dr. Strader. Wenn man sich Goethes Märchen anschaut, das ja das die Vorlage zu dem Drama war, sind das dort die zwei Irrlichter. Zwei Irrlichter, ich weiß nicht, wie weit Sie das Märchen kennen, also die Irrlichter werden vom Fährmann über den Fluss gesetzt und sie wollen ihn bezahlen mit Goldstücken. Sie haben nämlich die Eigenschaft, dass sie Goldstücke wie nichts, also von ihrem Wesen abschütteln können. Das heißt Gold, gemünztes Gold, das fällt von ihnen ab und der Fährmann sagt, um Gottes Willen, weg mit dem Gold, wenn da irgendwas in den Fluss fällt, wird der empört aufschäumen. Mit dem ist hier nichts anzufangen, also verschont mich mit diesem Gold. Naja, was ist dieses Gold, dieses gemünzte Gold. Ein Bild für die Weisheit ist das Gold immer. Aber wenn es gemünztes Gold ist, ist es heute eine sehr abgemessene Verstandesweisheit in Wahrheit. Das sind unsere modernen, abstrakten, toten Begriffe in Wahrheit. Da steht genau drauf, wie viel es wert ist. Das kann man genau abzählen und rechnen damit. Das ist also nicht gerade der Gipfel der Weisheit. nicht wahr, wirkliche Weisheit wäre dort, wo es gar nicht mehr materielles Gold ist, sondern wo es das Licht ist, wo es das ist, was die Ikonenmaler als Goldgrund angedeutet haben, aber wo sie eigentlich auf das geistige Licht hingedeutet haben. Dort ist die wahre Weisheit, nicht also in dem äußeren Gemünzten. Naja, und diese beiden Professor Capesius und Dr. Strada sind also Repräsentanten dieser zwei Irrlichter irgendwo. Also sie sind Menschen, die sehr gescheit sind. Professor Capesius ist Historiker, Universitätsprofessor, versteht sogar seine Studenten wirklich zu begeistern. Also er ist gar nicht nur so ein trockener Wissenschaftler, sondern versteht durchaus auch sehr lebendig zu erzählen, aber trotzdem halt verstandesmäßig immer noch. Da gibt es ja auch einen gewissen Spielraum drinnen. Das heißt, er hat selber noch keinen Zugang zum Geistigen gefunden. Er ist zwar durchaus überzeugt, dass es das Geistige gibt, aber er ist genauso überzeugt, dass es dem Menschen unmöglich ist, einen bewussten Zugang dazu zu finden. Man kann sich nur in Gedanken ausspinnen, wie das denn sein könnte, das Geistige. Und das hat ja eine lange Tradition in der Menschheitsgeschichte, dass man sagt, man hat den Zugang verloren. Das hat schon begonnen, spätestens in der griechischen Zeit, dass die meisten Menschen den Zugang verloren haben. Die Philosophie, der Beginn der Philosophie hängt zum Teil auch damit zusammen, dass man den Blick fürs Geistige verloren hat. Und dass man jetzt plötzlich Metaphysik betreibt. Das heißt, man denkt nach, wie könnte die geistige Welt sein, die jenseits des Sinnlichen ist. Aber man erlebt sie nicht mehr. Man denkt nach, wie sie sein könnte, ohne sie zu erleben. Platon hat noch etwas erlebt in seiner Ideenschau irgendwo, das sind letzte Reste, aber dann hört es auf irgendwo. Und wir sind im Grunde durch eine Zeit der Finsternis durchgegangen. Und das ist gerade die Zeit zum Beispiel, wo sich das Christentum begonnen hat zu entwickeln. Und daher lebt aber dieses Verstandesmäßige, das nicht mehr schauen kann, selbst in der Theologie drinnen. Nicht wahr? Theologie ist nicht Gottes Schau, sondern ist Nachdenken darüber, wie könnte das denn sein mit dem Göttlichen. Aber ich sehe es selber nicht mehr, ich erlebe es nicht mehr. Also Professor Capesius ist so ein Mensch, der eben dieses Geistige nicht mehr erlebt, obwohl er davon überzeugt ist, dass es es gibt. Dr. Strada auf der anderen Seite war als junger Mensch so weit, dass er, also er war sehr gläubig, er ist in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Es wird sich später dann, wenn wir beim zweiten Drama besprechen, herausstellen, dass er gar nicht das leibliche Kind dieser Eltern war, sondern auch adoptiert wurde von dieser Familie. Aber diese Familie war jedenfalls sehr stark religiös geprägt und er hat das sehr tief in seinem Herzen aufgenommen und wollte ins Kloster gehen, wollte also ein Klosterleben führen und war schon bereit, den Eid abzulegen. Und im letzten Moment ist er zurückgezuckt, weil bereits während seiner Ausbildung hat aber auch naturwissenschaftliche Schriften studiert. Und dieses naturwissenschaftliche Denken, dieses klare Verstandesdenken, wie es in den Naturwissenschaften bis zu einem gewissen Grad ja angebracht ist, denn abstrakte, logische Gedanken sind tauglich dafür, alles Tote zu beschreiben. Dafür funktionieren sie, dafür passen sie. Wenn ich irgendeinen mechanischen Apparat beschreiben will, dann tue ich das am besten mit streng logischen Begriffen. Da brauche ich keinen besonderen Begriff des schöpferisch-geistigen, weil die Zahnräder werden sich hoffentlich nicht irgendwo verändern, während die Maschine läuft, weil dann wird es nicht mehr funktionieren wahrscheinlich. Also Maschinen leben gerade, na, das ist das falsche Wort, leben kann man eben nicht sagen, aber sie bestehen gerade darin, dass sie tot sind. Das ist halt die Technik, so wie sie jetzt ist zumindest. Und diese Schriften, also solche naturwissenschaftlich-technischen Schriften, hat Strada eben sehr viele gelesen. Es hat sich herausgestellt, dass er äußerst talentiert dafür ist, solche Gedanken zu fassen, dass er also da fast eine Naturbegabung dafür hat. Und das hat ihn an dem, was sein Herz empfunden hat in der Religion, aber irre gemacht. Und er hat gesagt, eigentlich, wenn ich jetzt dieses technisch-naturwissenschaftliche Wissen hernehme, das mir absolut einleuchtend, dann bin ich ein unehrlicher Mensch, wenn ich sage, mir ist das mit gleicher Selbstverständlichkeit klar, was sich hier abspielt. Das ist mir eben nicht klar, wenn ich ehrlich bin. Es sind Gefühle, die ich aus meiner Jugendzeit mitgenommen habe, aber wenn ich tiefer in mich hineinhöre, merke ich, ich erlebe das nicht mehr wirklich echt. Das ist nur mein Nachglanz von etwas, was vielleicht einmal da war. Und da Strada ein tief ehrlicher Mensch ist, sagt er, nein, ich kann nicht mehr ins Kloster gehen, ich gehe jetzt in eine andere Richtung und beschäftige mich mit Technik, mit Naturwissenschaft und werde versuchen, dadurch die Welt zu bereichern, da Schöpferisches hineinzubringen. Und diese beiden sind eben auch bei dem Vortrag gewesen, offensichtlich war es also ein öffentlicher Vortrag, den Benediktus gehalten hat, also nicht nur für eine Insidergruppe, sondern frei zugänglich, eben auch für Menschen, die sich interessieren dafür, aber selber noch keinen wirklichen Zugang bis jetzt gefunden haben. Und es entstehen daraus also recht interessante Diskussionen dann im Laufe der Zeit. Eine sehr spannende Szene tritt ein, als eine Person auftritt, die Theodora. Theodora ist auch mit diesem Kreis irgendwo verbunden, ist aber ein Mensch, der Medium ist, der mediale Fähigkeiten hat, das heißt, ein Mensch, der Geistiges erleben kann, aber ohne, dass er dazu geschult wurde, sondern der das aus einer Naturanlage heraus hat. Also etwas, was auch nicht in Wahrheit dem modernen geistigen Weg entspricht, aber was bei manchen Menschen vereinzelt noch vorkommt. Und sie hat dann wirklich in dieser Gesprächsrunde, während dieser Gesprächsrunde eine gewaltige Vision und wo man sieht, wie sie wirklich in diese Trance verfällt, wo sie ganz abwesend ist. Und großartige Dinge verkündet, indem sie eben auf den Christus hinweist, der für Menschen jetzt immer mehr erlebbar werden wird. Es ist das also, was Steiner genannt hat, die Erscheinung des Christus im Ätherischen, so wie er eben zur Zeitenwende in physischer Gestalt auf Erden erschienen ist, so wird er jetzt in unseren Tagen im Ätherischen, das heißt also eine Stufe hinter der sinnlichen Welt erscheinen, das heißt aber erlebbar nur durch das geistige Innere erleben. Dieses Erlebnis wird immer mehr auftreten und interessant ist jetzt, wie die einzelnen Personen darauf reagieren. Capesius ganz ablehnend. Er sagt erst einmal merkwürdig, dass die gerade jetzt diese Schau hat, wo alle dabei sind und das passt so wunderbar. Jetzt reden wir gerade über das Thema und pünktlich zu dem Zeitpunkt erscheint jetzt die mediale Schau dieser Person. Also das kommt ihm irgendwie sehr gekünstelt vor. Und Strada interessanterweise ist fasziniert. Strada ist fasziniert. Er sagt, ja, aber immerhin, ich sehe doch dieses Phänomen jetzt. Ich sehe, wie die in Trance verfällt, wie die ganz anders wird, wie ihr Blick ganz anders wird, wie sie sich verliert, wie sie mit anderer Stimme sogar spricht. Und er ist fasziniert von diesem Phänomen. So möchte er Geistiges kennenlernen, wenn es sich auf diese Art also kundtut. Nämlich sinnlich sichtbar als Phänomen erscheint es. Na, das haben im 19. Jahrhundert viele Naturwissenschaftler gesucht. Im 19. Jahrhundert war ganz stark erwogt der Spiritismus, spiritistische Phänomene. Man suchte irgendwo noch nach dem Geistigen, aber bitte, der Geist muss schon so weit sein, dass er sich irgendwie materialisiert vor uns. Also er möge schon die Güte haben, uns mit sinnlichen Augen zu erscheinen. Dann können wir das prüfen, dann können wir gern darüber reden. Und so sind wirklich hoch angesehene Naturwissenschaftler, haben sich damit beschäftigt und auseinandergesetzt, sind zu solchen Seancen gegangen und haben jetzt genau das untersucht, arbeiten die mit irgendwelchen Tricks und wie geht denn das zu? Und manche sind zu dem Ergebnis gekommen, ja, da liegen wirkliche, nicht für uns nicht erklärbare Phänomene vor, aber ich muss sie zumindest konstatieren. Und in diese Richtung geht auch Strada irgendwo. Er sagt also, aber das Phänomen sehe ich und das fasziniert mich. Und das, was diese Frau sagt, ist höchst bedeutsam. Also auch der Inhalt ihrer Rede kommt ihm nicht irgendwie abstrus vor, so er sagt, also wenn das wirklich wahr ist, das ist ja etwas ganz Gewichtiges, wenn das den Menschen also zugänglich wird, wenn Christentum dadurch etwas ganz Neues wird, wenn wir das selber geistig erleben können, nicht nur dadurch, dass uns irgendein Pfarrer das erzählt, so und so war das und jetzt glaubt daran, sondern wo dem eigenen Erleben sich der Christus eröffnet. Das ist gerade für ihn, für Strada, der ja so intensiv den Zugang als junger Mensch gesucht hat zur Religion, etwas sehr Bedeutsames. Also das wäre eine ganz neue Quelle irgendwo. Also er ist von dieser Theodora unheimlich fasziniert und es wird sich dann in den späteren Dramen, im dritten Drama herausstellen, das also Jahre nach diesem ersten Drama spielt, dass die beiden zueinander gefunden haben und ein Ehepaar geworden sind. Theodora, die Mystikerin, wenn Sie so wollen, das Medium und der nüchterne Dr. Strada, der also ganz, ganz auf die Technik und Naturwissenschaft eingeschworen ist. Und er hat durch sie immer mehr gelernt, zwar noch nicht selber das Geistige zu sehen, aber ein Bewusstsein sich fürs Geistige zu erarbeiten. Also das ist sehr interessant, wie das dann weitergeht. Eine wichtige Rolle spielen drei Personen, Philia, Astrid und Luna, die jetzt zunächst einmal in der ersten Szene als ganz normale äußere Personen entstehen, drei Frauen eben, die vor uns stehen, von denen sich aber später herausstellen wird, dass hinter ihnen ganz bedeutsame geistige Kräfte stehen und durch sie wirken. Wir nennen sie immer unsere Seelenschwestern, die drei. Sie hängen nämlich mit unseren Seelenkräften zusammen. Und Steiner schildert das schon so, also im Personenverzeichnis steht das schon drinnen, die drei vermitteln die menschlichen Seelenkräfte mit dem kosmisch-seelischen. Weil gerade die Seele des Menschen ist ja was Interessantes. Also wir, wenn wir heute überhaupt noch als moderne Menschen an sowas wie Seele glauben und das mehr als ein Wort nur ist, was ja bei vielen heute nicht mehr ist, also gerade bei den Naturwissenschaftlern gibt es ja die Seele im Grunde nicht mehr, weil das sind alles Körperprozesse, Nervenprozesse oder sonst was, mehr gibt es ja nicht. Aber wenn wir dieses Seelische hernehmen, wenn man es schon ernst nimmt, dann glaubt man doch zumindest, ja, das ist was irgendwo in mir drinnen, weiß nicht genau, wo das drin steckt, aber irgendwo in mir drinnen. Aber gerade im Seelischen ist es so, dass wir viel, viel mehr als wir ahnen mit der ganzen Welt verbunden sind in Wahrheit. Mit den anderen Menschen, die wir um uns haben, aber mit der ganzen Welt, mit einem Seelischen, das den ganzen Kosmos durchzieht. Und nur mit unseren eigenen kleinen Kräften können wir diese Beziehungen zum ganzen Kosmos noch gar nicht selber regeln irgendwo. Wir brauchen Kräfte, die das vermitteln. Und das sind diese drei Seelenschwestern, Astrid, Philia und Luna, die mit unseren Seelengliedern zu tun haben. Und nicht nur, das ist der Grund, warum Steiner oder viele andere auch das, was unserem Seelenleben als Substanz zugrunde liegt, unser Astralleib, den Namen Astralleib, Sternenleib trägt, weil er eigentlich das Glied ist, das uns mit dem ganzen Kosmos bis zu den Sternen hin verbindet. Im Seelischen spielt die räumliche Entfernung überhaupt keine Rolle, das ist ganz gleichgültig. Und das ist ja in Wahrheit auch das, was uns die Möglichkeit gibt, zum Beispiel in andere Menschen einzutauchen, wenn wir nur das Allernächste nehmen. Ja, vielleicht uns seelisch zu verbinden mit Menschen, die ganz weit weg auch sind und trotzdem in ihrer Seele, mit ihrer Seele zu leben. Das ist etwas ganz Wichtiges. Auch das wäre nämlich unheimlich wichtig, dass das in unser Zeitbewusstsein wieder mehr hineinkommt. Aber verschwunden ist es dadurch, wenn unser Ego, das gehört nur mir, und wir uns dadurch auch immer mehr abschotten, auch seelisch abschotten von der Umgebung. Wenn Sie so ein Bild dafür haben wollen, unser Astralleib ist heute mit einer ziemlich dichten Lederhaut umgeben, bildlich gesprochen. Wir schotten uns sehr, sehr stark ab von der Welt. Also das heißt, diese Durchlässigkeit ist viel geringer, als es in alten Zeiten war. Dadurch spüren wir uns selber stärker, spüren unser Ego stärker, weil wir immer an unser eigenes Seelisches anerinnern und dann spüren wir uns und sagen, aha, bin ich. Aber wir haben verloren das Bewusstsein, dass wir damit mit der ganzen Welt verbunden sind. Das wäre also etwas ganz Wichtiges. Und da helfen uns sozusagen diese Seelenschwestern dabei. Und die treten dann in entscheidenden Situationen immer wieder auf. Also Maria wird sie dann im siebenten Bild am Anfang um sich herum haben und wird sich von ihnen die Kräfte holen, mit denen sie weiter im Geistigen voranschreiten kann und dadurch auch helfende Kräfte dem Johannes zuführen kann und Erkenntniskräfte, wo sie ein Bewusstsein in ihm erwecken kann, warum diese Situation zwischen den beiden so schwierig ist. Also diese drei Personen sind wichtig. Ja, und dann haben wir noch, wenn man es wieder vergleicht mit dem Märchen von Goethe, in Goethes Märchen gibt es auch drei Könige. Vier Könige eigentlich. Einen goldenen, einen silbernen, einen ehernen König, die so für Denken, Fühlen, Wollen stehen, wenn man so will, also eigentlich Bilder für etwas Seelisches auch in uns sind. Und dann gibt es einen vierten König, das ist der gemischte König. Der hat Gold, Silber und Ehernes durcheinander gemischt in einer sehr unorganischen Gestalt. Na, das ist das normale Seelenleben des Durchschnittsmenschen in Wahrheit. Denken, Fühlen, Wollen geht durcheinander. Ich fühle irgendwas, das will ich, dann bastel ich mir gleich daran die passenden Gedanken, die rechtfertigen, dass das mir gehört. Und ich stecke es gleich ein und der Wille wird auch gleich in Bewegung gesetzt. Da haben wir aber keine Freiheit, da sind wir Sklave unserer Triebe in Wahrheit. Irgendwas, ich sehe was und will es haben. No. Unsere ganze Werbeindustrie lauert darauf, uns das ja begierig zu machen. Ja, bitte, natürlich ein paar Goldmünzen sollen wir auch hinlegen. Oder ein paar Euro oder irgend sowas, ein paar Papieren sind es heute nur. Aber die Entwicklung, die geistige Entwicklung führt auch dazu, dass diese drei Seelenkräfte, Denken, Fühlen, Wollen, immer mehr getrennte Wege gehen, nicht notwendig miteinander verbunden sind. Das eine aus dem anderen folgt, sondern dass wir aus unserem Ich die drei zusammenhalten und jetzt bestimmen, da ist ein Gedanke, aber muss da gleich jetzt eine Begierde sich daran entzünden? Ja, das muss ich in der Hand haben. Das muss ich aus Freiheit so oder so gestalten können. Nur dann bin ich ein freier Mensch. Ja, nur dann bin ich eigentlich erst das, was man wirklich als Mensch bezeichnen kann. Sonst bin ich nur die Vorstufe. Weil dort fängt es an mit dem Menschen, wo er sich selber mal in der Hand hat. Als allererstes. Wo er dadurch auch Schöpfer seiner selbst in gewisser Weise wird. Denn das nicht der körperlichen Natur nach, aber zumindest seines geistigen Wesens nach. Weil wir wären kein Ich, wenn dieses Ich, so wie es ist, einfach fertig von irgendwem geschaffen worden wäre. Das ist das Einzige, wo wir uns nur selber schaffen können. Und wir haben aber sehr vieles anderes an uns, das uns hilft auf diesem Weg, dass wir, zu dem wir lange nicht fähig wären und noch lange nicht fähig sein werden, es selber zu schaffen. Aber dieser kleine Kern, was Individuelles aus uns zu machen, das lebt da drinnen. Also diese drei Könige kommen auch in verwandelter Gestalt hier vor. Das ist der German, heißt der eine. Dann haben wir, wie heißt der? Den Romanus, genau, der Romanus ist der für den Willen zuständig ist. Und dann haben wir noch den Theodosius, der ist für die Gefühlsebene zuständig, also für die mittlere Ebene zuständig. Die sagen auch ihre Gesatzeln, also der Romanus, der Willensmensch, sagt also überhaupt, ich finde nicht die Brücke, wie man zu Taten schreitet, also der will immer gleich zu den Taten irgendwo hingehen, weil das alles mit den Ideen ist ja gut und schön, aber wie kommt es zur Tat und jeder drückt also seine Eigenart hier aus. Das sind also die wesentlichen Personen. Am Ende der Szene tritt auch noch die Helena auf, eine Person, die Helena heißt, eine sehr, sehr kokette Person, die, wo sich später herausstellen wird, hinter der steckt eigentlich der Luzifer irgendwo, und die macht sich an den Johannes heran, der jetzt zum Schluss wieder noch immer sehr trübe dort sitzt und sich verloren fühlt und sagt ihm, also dir bringt das geistige Kummer, das geistige bringt doch nur Schönes, Erfreuliches, also geh doch ins Geistige, ja, aber mit Leichtigkeit irgendwo, also das heißt, geh überall dort herum, doch, wo du deine Fehler vielleicht auswärzen müsstest, sondern geh einfach so mit mir ins Geistige hinein. Das ist so das typisch Luziferische. Schon ein Weg ins Geistige, aber ein Weg mit unseren ganzen Fehlern halt hinein, und dann wird man uns irgendwann wahrscheinlich schön bedanken, wenn wir mit dem im Geistigen irgendwo stecken, auf irgendeiner Zwischenebene, wo wir nicht weit hinauf können und aber auch nicht mehr hinunter könnten. Das wäre also in Wahrheit ganz fürchterlich. Und der Johannes durchschaut das aber zumindest, also in dieser Szene durchschaut er das, also dass das Geistige also auch starke Schmerzen bringt, und das durchlebt er dann ganz besonders stark im zweiten Bild, wo eine Art Imagination bereits auftritt, so eine halbbewusste Imagination, wo er also noch einmal spürt, wie er sein Selbst geradezu zu verlieren droht, wie er wieder in alle Menschen untertaucht, und von allen Seiten tönt es ihm zu, oh Mensch, erkenne dich, oh Mensch, erkenne dich, ja, und er erfindet sich aber nicht, wo bin ich eigentlich? Er sieht dann nur irgendwas, einen finsteren, begierdevollen Wurm vor sich, also das ist das einzige Bild, das er von sich entdecken kann. Naja, das sind eben alles die dunklen Seiten, sie werden dann in den späteren Dramen als Doppelgänger des Johannes Thomasius erscheinen. Es ist ein Bild eben seiner Fehler, die er sich in seinen ganzen Inkarnationen angesammelt hat und das dann in greifbarer Gestalt sozusagen vor sein geistiges Auge tritt. Wir haben das alle in uns irgendwo, und ein wichtiger Weg ins Geistige ist auch eben diesen Schattenseiten ins Gesicht zu schauen. Nach dem zweiten Bild wird Pause sein. Es geht dann weiter mit dem dritten Bild nach der Pause. Mal schauen, dass die Zeit nicht davon rennt. Wir haben noch so viele Bilder vor uns. Ich werde mit schnelleren Strichen malen. Maria spricht mit Benediktus, Johannes ist auch dabei, und sie bittet eben jetzt Benediktus um Aufklärung, warum sie eben so einen scheinbar negativen Einfluss sowohl auf den Johannes als auch auf ihr Pflegekind hat. Und Benediktus erklärt ihr eben, dass viele alte Kräfte abfallen müssen und so weiter, und dass sie aber zu einer hohen Aufgabe bestellt ist, dass durch sie ein hohes Geisteswesen wirken kann hier auf Erden. Und dass er sie geradezu ausersehen hat, Träger dieses geistigen Wesens zu werden, und dass sie dadurch also starke Impulse in die Welt bringen kann. Nicht was Schöpferisches in die Welt zu bringen, wir sagen ja auch das Wort schöpferisch, wir schöpfen eigentlich aus der geistigen Welt, holen etwas herein, durch unser Ich aber herein, und dadurch individualisieren wir es zugleich. Also wir sind nicht nur blindes Werkzeug von irgendetwas Geistigen, sondern wir individualisieren es auch, aber wir bringen Höheres, als wir hier mit unserem Bewusstsein zunächst überschauen, herein. Und gerade darin besteht die geistige Entwicklung, immer mehr und immer Höheres, aber wirklich durch unser Ich auch auf die Erde herunterzubringen. Solange es nicht da über uns schwebt, solange haben wir es noch nicht wirklich. Da können wir noch nichts anfangen damit. Wir müssen es hereinholen. Und Maria reagiert aber scheinbar ganz heftig darauf und in einer irritierenden Weise. Sie spürt also, soll ich nur Mittler für ein geistiges Wesen sein und nicht mehr mein Eigenwesen darleben? Und sie beginnt also jetzt erstens ganz, ganz erstarrt dazustehen, eiskalt wird ihr, der Johannes geht zu ihr, deine Hand ist ganz eiskalt, wie starr, dann bewegen sich die Lippen und Maria sagt, ich fluche deinen Geistern, die verführen uns nur, und also sie beginnt eigentlich in fürchterlicher Weise auf den Benediktus und seinen Geistesweg zu schimpfen, steigert sich so stark hinein, mit einer stark veränderten Stimme eigentlich, tritt das heraus, und ich fluche Fluche! Und mit diesem Ausbruch stürzt sie zu Boden, wie tot zu Boden. Ist eine ganz merkwürdige Erscheinung. Jetzt, wir kennen gern Maria, also die geistig Strebende, die eigentlich am weitesten voraus ist von allen und die plötzlich auf die Worte des Benediktus so heftig und so unerwartet reagiert. Und Benediktus erklärt aber, was dann passiert. In dem Moment, wo also Maria jetzt erfährt, also welche geistigen Kräfte in ihr wirken oder durch sie wirken oder mit ihr wirken, wird sie so ins Geistige erhoben, dass ihr Bewusstsein tatsächlich in diesem Moment in die geistige Welt aufsteigt. Das ist aber zugleich ein gefährlicher Moment. Denn wenn dieses Bewusstsein sich jetzt ganz ins Geistige erhebt, dann ist die Gefahr sehr groß, dass das, was von uns sozusagen auf Erden zurückbleibt, wenn man dieses Bild gebrauchen will, dass das besetzt wird von einem wiedergeistigen Wesen, wenn man so will, von einem in diesem Fall arimanischen Wesen. Also von diesem ganz eiskalten, sehr brutalen Wesen Ariman. Von einem dieser Wesen wird sie besetzt in diesem Moment, nämlich die Leibeshülle der Maria wird also ergriffen von diesem Wesen. Das ist eine nicht zu unterschätzende Gefahr, die passieren kann, wenn man sich ins Geistige erhebt. Und es ist sehr interessant, wenn man sieht dann das siebente Bild, das ich schon kurz angesprochen habe, das nämlich in gewisser Weise das Gegenbild zu dem ist, was da im dritten Bild passiert. Dort wird das Ganze nämlich aus der geistigen Perspektive geschildert, was ihr Bewusstsein jetzt im Geistigen erlebt. Und die ganzen Worte, da wo sie jetzt auf Erden sozusagen flucht, auf den Benediktus, drehen sich dort ins glatte Gegenteil um, sondern wie beseligend das für sie ist, dass Benediktus ihr den Weg dorthin gewiesen hat und dadurch ihr Bewusstsein geweckt hat dafür, mit welchen Kräften sie eigentlich verbunden ist. Man kann also ohne weiteres sagen, diese zwei Szenen, diese zwei Bilder spielen gleichzeitig. Das eine ist die geistige Ebene dazu, das andere ist das, was irdisch erscheint. Und das Interessante ist aber, dass Johannes das erkennt, dass das der Fall ist und genau versteht, wenn das Benediktus jetzt genau erklärt, das genau durchschaut und damit kann Benediktus sagen, ja, damit bist du selbst auch einen geistigen Schritt weitergekommen in deiner Entwicklung, dass du das durchschaut hast. Und tatsächlich öffnet sich dadurch immer mehr jetzt der geistige Blick des Johannes. Also er bekommt jetzt immer mehr geistige Erlebnisse. Wir sehen ihn jetzt in den ganzen Bildern bis zum siebenten Bild immer wieder in Meditation in der Szene sitzen. Das heißt, es wird eigentlich geschildert, das, was er in der Meditation erlebt. Und das ist genau jetzt die Stufen, die bis dorthin führen, dass er dann miterleben kann, was im siebenten Bild die Maria durchlebt und er kann ihr geistig begegnen in diesem siebenten Bild. Also er erlebt zum Beispiel mit, viertes Bild, sieht er die beiden Irrlichter, also Professor Capesius und Dr. Strader, wie die in der Seelenwelt herumstolpern. Das heißt, er erlebt, was mit deren Seelen los ist. Und er spürt ganz deutlich, wie sie begegnen dem Geist der Elemente und der seinen Lohn fordert von den beiden, weil er ihnen doch die Kräfte gegeben hat, dass sie hier auf Erden ihr Bewusstsein, ihr Ego, wenn man so will, entwickeln können. Denn der Geist der Elemente ist es notwendig, dass wir unseren Körper und so weiter das alles haben können, und das hätten wir unser irdisches Bewusstsein nicht, und er fordert den Lohn dafür. Und sie können ihn aber in Wahrheit nicht geben. Alles, was sie im Denken entwickeln, erregt in der Seelenwelt nur Sturm und Donner. Sie werden sehen, es wird also da ziemlich heftig zugehen. Blitz und Gewitter. Steht also, immer wenn die zwei gesprochen haben, steht nachher als Regierenweisung Blitz und Donner mit jedem Wort. Also ich möchte nicht wissen, wie vieles, was heute gedacht wird in der Welt, wie viel Blitz und Donner das in der Seelenwelt erregt. Sie können sich also dann vielleicht lebhaft vorstellen, wie unsere Seelenwelt so in der näheren Umgebung zurzeit aussieht. Alles, was heute nur aus dem Egoismus getan wird, was nur mit dem kalten technischen Verstand getan wird, alles das ist Gift für die wirkliche Seelenwelt. Alles das erregt dort Sturm und Donner und der umweht unsere Welt heute ganz stark. Ich sage immer, die seelische Umweltverschmutzung ist in Wahrheit noch viel größer als die äußere physische. Die ist nur das Abbild davon. weil die entsteht letztlich auch nur durch das falsche Denken und durch den falschen Egoismus der Leute, der Menschen. Aber das ist halt unsere Zeit, die Lektion, die wir lernen müssen, offensichtlich in unseren Tagen. Aber Johannes sieht es jetzt wirklich von der Seite der Seelenwelt. Das ist also die erste Ebene, die sich jetzt seinem imaginativen Blick eröffnet. Sie erleben dann auch die andere Maria, das ist jene Figur, die in Goethes Märchen der grünen Schlange entspricht. Die grüne Schlange hat im Märchen eine ganz wichtige Aufgabe, denn durch ihre Opfertat entsteht letztlich am Ende des Märchens eine Brücke zwischen der sinnlich-irdischen Welt und der geistigen Welt. Eine Brücke, die so breit und so groß ist, dass viele, viele Menschen herüber und hinüber wandeln können. Also das heißt, es wird ein Zustand gezeichnet, der sicher heute noch nicht der Realität ist, der aber vielleicht in ferner Zukunft oder fernerer Zukunft einmal Realität werden könnte, sollte, müsste, aber das wird an uns Menschen liegen, ob wir dorthin kommen. Aber dazu braucht es Menschen, die ihre sozusagen Naturkräfte hinopfern, wieder dieses Hinopfern der aus der Natur gegebenen Kräfte, um dann das Ganze mit Bewusstsein wieder neu erwerben zu können. Das heißt, dann mit Bewusstsein im hellen Tagessonnenlicht über diese Brücke drüber zu gehen. Und diese andere Maria im Stück, sie ist auch im ersten Bild schon einmal aufgetaucht, dort zeigt sich, sie ist eine Frau, die jetzt mit sehr viel Liebe und sehr viel Aufopferung anderen Menschen helfen kann und die gerade durch ihre Begegnung mit der Geisteswissenschaft den Impuls dazu bekommen hat, aber die ganz aus tiefen, noch sehr unbewussten Herzenskräften herauswirkt, aber die ganz, ganz stark sind. Sie zieht sich auch durch die ganzen Dramen durch, es ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil sie dann später alle wieder anders genannt werden und verschiedene Namen haben, aber sie tritt zum Beispiel im vierten Drama dann als die Pflegerin des Dr. Strader auf und kann gerade durch ihre Fähigkeit anderen Menschen zu helfen, also ihm dann beistehen in schweren Situationen des Lebens. Er ist also dann im vierten Drama schwer krank, er stirbt dann auch im vierten Drama, aber sie ist also bis zuletzt bei ihm auch. Und also dieser anderen Maria begegnen diese beiden Irrlichter auch in der Seelenwelt und die andere Maria versucht ihnen Wege zum Geistigen zu weisen, aber es sind eben Wege, die noch nicht mit dem vollen Bewusstsein verbunden sind und das ist für die beiden Irrlichter sozusagen kein gangbarer Weg. Das kommt in einer Schwärmerei vor. Sie wollen klare Begriffe dabei haben. Und sie haben ja natürlich wieder mit einem gewissen Sinn recht, weil Bewusstsein zumindest muss entstehen in der neueren Zeit. Fünftes Bild, ein unterirdischer Felsentempel. Es kommt auch im Märchen vor, dort gibt es den unterirdischen Felsentempel mit den drei bzw. vier Königen, wo der auch dann besucht wird von der grünen Schlange. Die grüne Schlange hat im Übrigen die Goldstücke aufgefressen und sich einverleibt, die Irrlichter abgeschüttelt haben im Märchen und beginnt dann wunderbar von innen zu leuchten. Auch etwas Interessantes, diese Naturkräfte, wenn sie das verdauen, alles was aus dem Verstandesmäßigen kommt, dann kann ein inneres Licht entstehen. Aber man muss es erst verdauen. Man darf es nicht da oben tragen, sondern man muss es verdauen und dem ganzen Wesen einverleiben. Dann wird etwas anderes daraus. Und da kommt also dieser Felsentempel vor im Märchen und der kommt jetzt auch hier im Drama vor. Und wir sehen jetzt auch die vier Könige dort in Gestalt. Naja, es ist etwas anders. Der German, der eine, ist nämlich nicht dabei. Stattdessen ist der Benediktus da. Der steht also jetzt an dieser Position des German. Dann ist der Theodosius dabei, der also für das Fühlen zuständig ist. Und es ist drinnen der Romanus, der für den Willen zuständig ist. Der Benediktus wäre also der für die Gedankenseite dann zuständig ist in diesem Falle. Und der vierte, der gemischte König, ist auch da. Das ist der Retardus. Der wird bei uns uns als sehr dunkle Gestalt erscheinen, das ist der, der immer zurückhält. Sie wissen, das ist der gemischte König, der also wo die Seelenkräfte noch in wilder, unorganischer Mischung durcheinander gehen, und solange diese Kräfte nicht überwunden sind, geht die geistige Entwicklung nicht weiter. Da bleibt halt alles im Unbewussten irgendwo. Da müssen wir darauf hoffen, dass irgendwie die Natur für uns die Dinge macht. Und dieser Retardus meint also ganz energisch, also die Zeit ist noch nicht reif, dass ein neues geistiges Bewusstsein in den Menschen wacht, und viel besser ist es, wenn sie unbewusst geleitet werden. Und diese Kräfte, die kann ich vermitteln. Während die anderen drei versuchen eben den Weg zu finden, dass wie der Mensch jetzt bewusst ins Geistige gehen kann. Und sie wissen aber, dass sie dazu sich auch verbinden müssen mit den Menschen, die solche Kräfte als Naturanlage noch haben, wie die andere Maria oder wie besonders auch Felix und Felicia Balde. Das sind zwei ganz interessante Figuren, die auch schon im ersten Bild auftreten. Felix Balde ist so etwas, wenn man will, ein Naturhellseher, das heißt, er sieht die geistigen Kräfte, die Elementarwesen, die schaffend in der Natur wirken. Aber nicht, weil er irgendeinen besonderen Schulungsweg durchgegangen ist, sondern er hat einfach diese Fähigkeit und lebt in seiner Waldeinsamkeit mit seiner Gattin, also fernab der Menschen, weil die Menschen ihn ohnehin nur für einen verrückten Kerl anschauen, also wenn er erzählt von irgendwelchen Mondenwesen und Sonnenwesen, die miteinander im Streit sind und dergleichen, naja, würden halt wahrscheinlich die meisten dazu näher, der spinnt halt ein bisschen. Und also so hat er sich beschlossen, zurückzuziehen. Er weiß, welche Kräfte da drinnen sind und lebt damit. Und seine Gattin Felicia hat eine ganz besondere Gabe, Märchen zu erzählen. Und in Märchen liegt eine unheimliche Kraft, die Seele zu befruchten. Durch die Märchen wird ja auch etwas Tiefgeistiges hereingeholt, auch noch vielleicht auf eine unbewusste Art, aber da lebt sehr viel drinnen. Und es hat sich interessanterweise im ersten Bild auch schon herausgestellt, dass interessanterweise dieser Professor Capesius, dieses eine Irrlicht, immer wieder die Familie Balde besucht. Dieser Professor Capesius, der sehr gescheit ist und der seine Studenten begeistern kann, hat aber doch immer wieder Momente, wo er sich seelisch wie ausgehöhlt, wie ausgepumpt vorkommt. Ja klar, weil er noch sehr aus dem begrenzten Schatz seines Egos herausschöpfen muss, und dieser Schatz wird halt immer geringer. Wenn er gibt ihn sicher mit offenem Herzen an seine Studenten weiter, aber er wird eben, weil die geistige Quelle noch nicht sprudelt, nicht reicher dadurch in dem Moment, sondern ärmer. Das heißt, er wird seelisch erschöpft dadurch in Wahrheit. Und er braucht frische Kräfte. Und da geht er zur Felicia Balde und hört sich ihre Märchen an. Und die sprechen jetzt ganz und gar nicht zum Verstand, aber sie sprechen zum Tieferen in ihm und erfüllen ihn mit einer Kraft, die er dann wieder nach Hause mitnimmt und wo er dann wieder einige Zeit durchhält. Also eine ganz wunderbare Kraft. Und wir sehen dann im sechsten Bild auch, wie Felicia Balde ein Märchen erzählt. Ein Märchen, das erzählt von einem Mann, einem Forscher, der nachsinnt, also wie denn das ist mit Gut und Böse in der Welt, mit dem Lieben und dem Hassen, und er versucht, das irgendwie in eine Ordnung zu bringen. Das heißt, er will so wie die Naturforscher die Naturgesetze erforschen, will er eigentlich erforschen, was ist das Moralgesetz in den Menschen, was liegt da zugrunde, was steckt da dahinter, wenn es nicht bloß äußere Regel sein soll, sondern was steckt da dahinter? Aber er kommt auf keinen grünen Zweig. Es wird aber geschildert, dass ein Wesen um die Welt zieht, das in Verbindung steht mit seinem Sonnenführer, das also mit dem Gang der Sonne irgendwo geht und das also dann irgendwo hinunterschaut auf dieses Haus, wo dieser Forscher drinnen ist und eine Nacht lang bei ihm verweilt und am nächsten Tag wieder weiterzieht. Und als beim nächsten Umlauf um die ganze Erde es wieder über das Haus kommt, fällt der Blick dieses Wesens auf einen toten Mann. Das ist so in kurzen Worten der Inhalt des Märchens. Sie werden sehen, es wird auch teilweise rhythmisch dargestellt werden. Wir werden das also auch als Bild vor uns haben. Und jetzt ist dieses Märchen, ich will gar nicht weiterdeuten, fangen Märchen erklären, ist immer eine sehr heikle Sache, nehmen Sie es einfach einmal als Bild mit. Es kommt nur interessanterweise gleich ein Gegenbild oder ein etwas anders nuanciertes Bild. Wie ein Echo tönt es auf einmal hinter den... Na, Felsen kann man gar nicht sagen, weil es spielt irgendwo in der Seelenwelt, also es sind seelische Felsen, wenn Sie so wollen, hinter denen es ertönt. Eine Art Parodie dieses Märchens. Und zwar gesprochen von der Figur, die im Erdenleben als German erscheint. Und Felicia Balde ist auch jetzt so also ganz erbost irgendwie, also warum verspottest du mich? Und tatsächlich kommt der German oder das Wesen, das dahinter steht, jetzt hervor und sagt, ich bin der Geist des Erdgehirns. Und so müssen alle die Dinge erscheinen, die in Menschenköpfen sich abspielen, wenn ich sie in meiner Größe darstelle. Also das heißt, unsere kleinen menschlichen Erlebnisse und Gedanken sind halt... wenn man sie vergrößert darstellt, vielleicht oft nur Zerrbild von irgendetwas. Also wir haben noch gar nicht die volle Größe irgendwo. Zugleich ist es, hat es so ein bisschen einen arimanischen Charakter auch, dieser zweite Teil, also dieses Echo, das darauf ist. Also sehr interessant, das Märchen in doppelter Gestalt hier drinnen zu haben. Der Geist des Erdgehirns. Also was... sehr interessante Wesenheit. Also ich denke, die ganze Erde ist ein denkendes Wesen in gewisser Weise. Ja, natürlich nicht so abstrakt wie wir, dass man hinter dem Schreibtisch oder hinter dem Computer sitzt, das ist schon klar. Aber Denken waltet in Wahrheit durch die ganze Welt, durch die ganze Natur. Alles. Ja, schon wenn Naturwissenschaftler von Naturgesetzen sprechen, dann sind das die simpelsten Weltgedanken, die es gibt. Es gibt viel reichere noch, die wirken in der Welt. Aber die sind eben so viel reicher als unsere Gedanken, dass unsere menschlichen Gedanken wirklich nur wie eine kleine Parodie erscheinen von dem, was die Natur denkt, wenn sie so wollen. Ich bin hauptberuflich Chemiker, ich denke mir immer, wenn ich alles das an Intelligenz erleben könnte, was in unserer kleinsten Körperzelle wirksam ist. Millionen chemischer, biochemischer Prozesse, und da habe ich eh nur die äußerste Seite, da rede ich noch gar nicht vom vielen Geistigen, was dahinter steckt, aber nur die Intelligenz, das alles zu regeln. Da können wir alle unsere ganzen naturwissenschaftlichen Bibliotheken und Fabriken und Kunststückeln zusammennehmen, das ist ein Milliardstel vielleicht oder noch weniger von dem, was da drinnen wirkt. Nur in sowas Kleinen. Wenn ich einen Wurm nehme oder irgend sowas her, dann ist es schon gigantisch groß. Und wenn wir uns Menschen hernehmen, nur rein körperlich, was da funktioniert, ist eine ungeheure Intelligenz drinnen. Also alles, was wir an Menschenwissen bis jetzt haben, ist wirklich nur eine Parodie darauf, eine kleine, in Wahrheit. Mehr haben wir nicht. Also es ist gut, sich dessen bewusst zu werden. Rettet uns wieder ein bisschen vor der Scheinheiligkeit. Dass wir glauben, wir sind schon dort. Wir sind erst eine Stufe, aber immerhin, Stufe für Stufe. Siebentes Bild, endlich, was ich schon angedeutet habe, Maria mit den Seelenschwestern zunächst, die ihr Kräfte zuströmen, um Johannes helfen zu können. Sie begegnet Johannes, es erscheint auch die Seele der Theodora in der geistigen Welt, also dieser Seherin, und sie spricht davon von einer früheren Inkarnation, von einem früheren Erdenleben der Maria und des Johannes, wo sie bereits zusammengekommen sind. Maria war damals ein frühchristlicher Mönch, wenn man so will, der zu den Heidenvölkern damals gegangen ist, die noch den Odin und so weiter verehrt haben und dorthin die Kunde von dem Christus gebracht haben. Und Johannes war zu dieser Zeit als eine Frau inkarniert, die ganz diesen Impuls, den dieser Mönch gebracht hat, aufgenommen hat und sozusagen engster Schüler dieses Mönches geworden ist. Von daher stammt bis zu einem gewissen Grad ihre Beziehung auch jetzt in dieser Inkarnation, in dieser späteren. In den weiteren Dramen hört man dann, dass das noch weiter teilweise zurückgeht, dass es da noch andere Inkarnationen gibt. Aber mein erster Blick auf das. Und dadurch kommt natürlich auch Johannes wieder einen Schritt weiter. wird man dann im 8. Bild deutlich sehen, aber zunächst einmal ist nach dem 7. Bild die zweite Pause. Also da ist einmal Schnaufpause. Werden Sie brauchen. Sie werden schon die erste Pause nach dem 2. Bild dringend brauchen, weil das 1. Bild ist unendlich lang. Sie müssen sich vorstellen, diese vielen Personen, die ich Ihnen geschildert habe, die alle ihre Lebensgeschichte loswerden und in geistiger Tiefe erzählen, woher das alles kommt und so weiter. Das dauert sehr, sehr lang. Da braucht man viel Kraft, aber das sind die Prüfungen der Seele. Das ist zuerst das zweite Drama für Sie, liebes Publikum. Das ist eben eine Realität einfach. Dazwischen gibt es noch das Zwischenspiel. Das heißt, nach der Pause beginnt es nicht gleich mit dem 8. Bild, sondern dem Zwischenspiel. Estella und Sophia begegnen einander wieder. Estella, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen, wollte eigentlich, hat Sophia besucht, weil sie einladen wollte zu einem Theaterstück. Die Enterbten des Seeles und des Leibes, das möchte sie sich unbedingt anschauen. Sie hätte so gern, dass ihre Freundin mitgeht. Und die sagt eben, nein, ich kann nicht mitgehen, du hast doch offenbar vergessen, dass genau an diesem Abend die Aufführung unseres Zweiges ist, unseres Kreises ist, auf die wir uns jetzt schon monatelang vorbereitet haben, und beim besten Willen, da kann ich nicht mit, und darum ist dann das ganze Gespräch überhaupt erst so losgegangen. Ja, ihr mit eurer Weltanschauung und so weiter und mit euren abstrakten Ideen, und jetzt geht die Geschichte weiter, sie ist also alleine offensichtlich zu dem Drama gegangen und schildert das jetzt in reichen Worten der Maria von einem Maler, der ganz unglücklich ist und mit seiner Geliebten und was da alles passiert ist, es stellt sich so nach und nach heraus, es ist eigentlich dieselbe Geschichte, die da jetzt erzählt worden ist, nur von der äußeren Seite gesehen. Also nicht von der geistigen Seite, sondern von der äußeren Seite. Also beide haben eigentlich in Wahrheit, es geht um selbe Drama, aber aus zwei Perspektiven. Und es entspinnt sich dann eben auch zwischen den beiden ein Dialog über das Wesen der Kunst, und Sophia sagt ganz deutlich, aber Kunst kann sich doch nicht nur erschöpfen, das Äußere darzustellen. Weil selbst die perfekteste künstlerische Darstellung hinkt doch gegen der Natur in Wahrheit immer hinten nach. Weil es ist ja eigentlich so dumm, wenn man manchmal sagt, ein schöner Apfel, ja, wie gemalt. Na bitte, ein echter Apfel ist also wirklich was viel Lebendigeres und Konkreteres als der schönste gemalte Apfel in Wahrheit. Was der Künstler tun kann, ist, das zu zeigen, was da in der äußeren Natur nicht sichtbar wird. Zumindest ahnbar, empfindbar zu machen. Also das heißt, Sophia sagt dann ganz deutlich, aber selbst die unvollkommenste Nachbildung dessen, was eben nicht in die sinnesfällige Wirklichkeit fällt, sondern das irgendwie dem Zuseher, dem Betrachter des Bildes zu vermitteln, das ist die Aufgabe der Kunst, nicht nur das Äußere nachzumachen. Weil da hinkt die Kunst eigentlich immer hinten nach. Aber die beiden können sich auch da nicht wirklich verständigen. Also sie bleiben zwar weiterhin Freundinnen, aber es ist das Verhältnis offensichtlich schon ziemlich gespannt. Im 8. Bild stellt sich aber jetzt heraus, dass also Johannes Thomasius mittlerweile seine Schaffenskraft wiedergefunden hat. Er ist ja jetzt diesen geistigen Weg schon ein schönes Stück gegangen und hat auch eine ganz besondere Beziehung interessanterweise gefunden zum Professor Capesius. Wird sich im 2. Drama dann deutlich herausstellen, warum das auch so ist. Und er kann jetzt etwas von dem darstellen in einem Porträt des Capesius, was in ihm lebt, was sozusagen als seine Seele, als seine wirkliche Individualität in ihm lebt und was man so nicht auf den ersten Blick sieht. Ja, Capesius selber schaut das Bild an und sagt, ich erkenne mich in dem Bild, wie ich mich noch nie selbst erkannt habe. Da erkenne ich erst etwas von meinem Wesen, das mir bis jetzt gar nicht bewusst war. Das ist es nämlich, was ein wirklicher Künstler zusammenbringt. Durch die Art, wie er die Farben setzt, wie er die Formen setzt, spricht durch diese Farben etwas. Spricht von etwas, was eben nicht im Sinnlichen im Wahrheit sichtbar ist, aber das Sinnliche führt sozusagen wie ein Wegweiser den Menschen im Erleben dorthin. Und interessanterweise erlebt das nicht nur Capesius so, sondern auch Dr. Strader. Der kommt nämlich auch dazu, ist mittlerweile ein guter Freund von Capesius. Beide, wird man sehen, gehen später beide dann zur Felicia Balde, zu dem Balde, sie öfters besuchen. Und auch er sieht dieses Bild, kommt gerade dazu, wie der Capesius selber also so erstaunt ist und sagt, also dieser Thomasius ist wirklich ein ganz besonderer Künstler, der schöpft wirklich aus dem unmittelbaren Erleben des Geistigen, und der Strader kommt da rein und sagt, noch nie habe ich euch so wenig verstanden wie jetzt. Natürlich wirkt der Geist in jedem Künstler, aber er wirkt unbewusst in ihm, also er weiß nichts davon, so wie die Pflanze nicht weiß die Gesetze, nachdem sie arbeitet, und dann fällt sein Blick auf das Porträt. Und er kann den Blick nicht mehr wenden davon, weil auch er merkt, er sieht jetzt Seiten an diesem Capesius durch das Bild, die er noch nie an dem vor ihm stehenden Capesius gesehen hat. Und er weiß nicht, wo kommt diese Wirkung her? An den Farben kann es doch nicht liegen. Das sind tote Stoffe, die auf der Leinwand sind. Wo kommt es? Also, ist es hinter dem Bild? Ich möchte das Bild durchstoßen, aber das wird auch nicht funktionieren. Wo ist es? Oder ist es in Capesius? Aber warum sehe es ich dann nicht? Also er wird immer unruhiger. Er sagt, die Farben auf dem Bild von euch, die sind ganz merkwürdig. Sie sind da, um sich auszulöschen. Und eben was anderes sichtbar zu machen, aber er fasst also dieses Erlebnis nicht, und er ist tief, tief verstört dadurch. Zum Schluss sagt er nur, ach, lasst mich allein, und stürmt davon. Und der Capesius geht ihm dann nach, tragt ihm sein Sakko nach, das er noch hingeschmissen hat. Und es wird sich dann später auch herausstellen, dass der Strader als Folge oder mit als Folge dieses Erlebnisses in eine schwere Krankheit auch verfallen ist, die ihn nahe an den Rand des Todes gebracht hat. Also ein sehr tiefgehendes Erlebnis, aber wo erstmals trotzdem auch der Strader oder nach der Theodora, aber jetzt durch dieses Bild irgendwo berührt wird damit, da gibt es Menschen, die sehen etwas, was ich nicht sehen kann. Und das Rätsel kann er sich irgendwo nicht lösen, also mit dem kämpft und hadert er. Es geht dann weiter mit, also neuntes und zehntes Bild, noch einige Erlebnisse, die der Johannes hat, wo ihm jetzt nachwirkt in ihm die geistige Entwicklung, die er durchgemacht hat, wobei er aber auch wieder manchen Täuschungen unterliegt. Also das neunte Bild ist so eine Art Spiegelbild des dritten Bildes, des zweiten Bildes. Das war dieses Bild, wo Johannes im inneren seelischen Erleben hört die Worte, o Mensch, erkenne dich, und wo er sich selbst nicht finden kann. Jetzt tönt von allen Seiten, o Mensch, erlebe dich, und es ist jetzt das positive Spiegelbild. Er beginnt sich jetzt wirklich durch alle diese Kräfte zu erleben, indem er jetzt sich mit all dem, was da draußen ist, verbindet, fühlt er eigentlich, wie sich das alles in einem Mittelpunkt sammelt. Es gibt ihm gerade jetzt die Tragfestigkeit seines Bewusstseins. Also das ist das genaue Gegenbild. Vorher hat er das Gefühl gehabt, ich verliere mich in allen Dingen. Jetzt fühlt er sich eigentlich getragen von all den Dingen, wie im Brennpunkt der Dinge. Und gerade besonders stark leuchtet dieses Bewusstsein auf. Zehntes Bild, kommt er in Berührung auch mit dem Theodosius, mit den Kräften der Liebe, die dieser auch vermittelt. Das ist also auch eine ganz wichtige Gabe, die er damit auf den Weg bekommt. Er hat aber auch eine geistige Begegnung mit Benediktus, die am Anfang also sehr, sehr eigenartig scheint. Wer hat das Gefühl, jetzt plötzlich kommt was sehr Unangenehmes, Dunkles auf mich zu, und als er es dann bewusst erlebt, steht der Benediktus geistig vor seinem Auge. Also auch wieder so ein Punkt oder eine Warnung, dass im geistigen Erlebnis manche Dinge auf den ersten Blick ganz anders wirken und ganz anders erlebt werden, als man sich vielleicht vorstellt. Wenn man denkt, jetzt so einem positiven Geisteslehrer zu begegnen, da muss die Sonne aufgehen, da muss das Licht aufgehen, und er spürt eigentlich zunächst das genaue Gegenteil davon. Also auch so ein kleiner Hinweis darauf, dass man im Geistigen sehr vorsichtig sein muss, die Erlebnisse zu deuten. Und gleich am Ende der Szene irrt er sich gleich noch einmal, jetzt endlich fühlt er also seine Kraft erstarkt und was da alles leuchtet, und er spürt wieder ein geistiges Erlebnis auf sich zukommen. Das muss ja jetzt ganz was Positives sein. Und was erlebt er? Luzifer und Ahriman, die Widersacher erlebt er. Also gerade die Kräfte, die entgegenwirken. Also es ist sehr spannend. Aber immerhin, es ist ein großer Fortschritt entstanden, und im 11. Bild versammeln sich alle handelnden Personen im Sonnentempel. Jetzt nicht mehr im unterirdischen Sonnentempel, im unterirdischen Felsentempel, sondern im Sonnentempel, das heißt dort, wo das Geistige ins Bewusstsein, ins wache Tagesbewusstsein gehoben wird. Und man sieht also, wie jetzt alle in verschiedenen Stufen Anteil genommen haben daran, also an dem Weg und einen Schritt weitergekommen sind. Der Retardus ist ein bisschen traurig, also erstens einmal, bevor alle hineinkommen, wobei ich sagen muss, wenn ich vom Sonnentempel genauso wie vom Felsentempel spreche, ist das weniger ein physischer Ort als ein geistiger Ort der Begegnung. Also dieser Sonnentempel ist eben dort, wo diese Menschen sind, die geistig miteinander verbunden sind. Wenn sie eine bestimmte Bewusstseinsstufe erworben haben, dann sind sie gemeinsam im Sonnentempel. Und dort, wo es noch im dunklen Bewusstsein für die meisten ist, wo nur ein paar einzelne Fortgeschrittene wach sind, da sind sie halt noch im unterirdischen Felsentempel. Das ist das Bild. Aber es ist kein physischer, sinnlicher Raum. Aber bevor also alle sich dort versammeln, geistig, sieht man auch den Retardus mit Capesius und mit Strada und sagt, ihr habt mir schlecht gedient. Ich habe euch engagiert, um die anderen eigentlich abzubringen von diesem geistigen Streben da. Und ihr solltet durch euer Denken sie ablenken von diesem Weg. Und was macht sie? Er verfolgt selber jetzt diesem Streben. Also er geht den gegenteiligen Weg. Und alle die Seelen, die ich für mich gewinnen wollte, für meinen Weg, sind mir verloren durch euch. Da kommen sie schon mit den Tempelbrüdern. Und also er schimpft sie mächtig zusammen, die zwei. Aber der Capesius schimpft ziemlich zurück. Also er sagt, ich konnte dir nie ein gutes Werkzeug sein. Du bist selber schuld, hast halt den Falschen ausgewählt und so weiter. Also eine recht kräftige Szene. Ist immer ganz gut als Vorbild, dass dann also die eigentliche Tempelszene im Sonnentempel dann wirklich in einer starken geistigen Harmonie endet. Der Einzige, der sich jetzt noch verloren fühlt, sehr verloren fühlt, ist Strada. Es endet also damit, dass Strada sich sagt, verloren schein alleine ich. Und dann tritt aber Theodora zu ihm hinzu und sagt, auch für dich wird die Zeit kommen, wo du den Weg zum Licht findest. Und damit endet das erste Drama. Und Strada wird den Weg auch finden. Das sind kurzen Worte, jetzt habe ich sicher schon wieder ein bisschen überzogen, die Zeit. Das, verzeihen Sie das bitte. In einiger Zeit wird es dann mit dem zweiten Drama fortgehen. Ich werde mich bemühen, das ein bisschen straffer zu machen. Danke.
Ganz lieben Dank.
Gerne.